Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Gänsehaut, eurem Lieblingsformat hoffentlich, hier bei The Pod, in dem es um gruselige Horrorspiele und alles drumherum geht, ein weiteres Mal. Mit dabei Nils Ehring. Hallo Nils.
Hi, was heißt hier hoffentlich? Wir sind ja wohl die Benchmark, was das angeht.
Ja, wenn ich mir so die von uns gewählten Spiele manchmal anschaue, also wir haben oft also ganz komische Titel. Ihr habt da gestern nochmal drüber nachgedacht. Es gibt so viele tolle Horrorspiele da draußen und wir fahren konsequent immer an den großen Titeln vorbei. Das ist ja auch teilweise beabsichtigt. Mhm. Aber landen dann bei Spielen, die so ein bisschen zweifelhaft sind in ihrer Qualität.
Ja, also nicht nur so an nischig, sondern auch in ihrer Qualität durchaus auch nischig sind. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, wir greifen ja jetzt schon ein bisschen vorweg. Ich habe mir gedacht, auch als ich so über meine Notizen schaute zu dem Spiel, was wir heute behandeln, es wird mal wieder Zeit für eine Perle. Aber irgendwas, was wir beide nicht kennen, wo wir aber beide dann sagen, okay, das war ganz geil eigentlich. Aber naja, ich will nicht zu viel vorweggreifen, weil wir sind ja auch durchaus zwei Menschen, die auch in schlechten Spielen durchaus auch gute Dinge erkennen oder sehen. Also ja, ich glaube, das gibt's auch hier bei dem heutigen Spiel.
Und heute haben wir ja quasi nochmal als kleines Horrorelement im Hintergrund einen weiteren Druckfaktor, denn wir nehmen in der Karneval-Faschingszeit auf und das hat besondere Implikationen, vor allem bei dir, Nils. Willst du mal kurz erzählen, was sich da bei dir am Horizont aufbraut?
Genau, also ich wohne ja in Mainz und das ist ja bekannterweise eine Karnevalshochburg beziehungsweise Fastnacht, sagt man hier ja. Und hier laufen natürlich jetzt schon seit Altweiber die ganzen Umzüge. Und heute ist hier bei uns in der Gegend, also in unserem Bezirk hier, sag ich mal, der lokale Umzug. Und das geht so gegen 14 Uhr los, aber es sind natürlich jetzt auch schon Leute unterwegs. Also geneigte Hörer, nicht wundern, wenn mal laute Trommeln im Hintergrund zu hören sind oder auch mal so Helau-Ausrufe. Aber ich wohne jetzt auch nicht auf Bodenebene, also im Erdgeschoss. Es müsste sich eigentlich in Grenzen halten, ja.
Ich bin ganz happy, dass hier oben in Hamburg davon einfach nichts zu merken ist. Also die Leute, die hier Karneval und sowas feiern, die kommen nicht von Hamburg und fahren dann immer weg und nach Köln und so weiter, um das dann dort auszuleben. Ich bin hier ganz alleine für mich. Übrigens, auch das möchte ich kurz verkünden. Das wird jetzt in den kommenden Podcasts noch häufiger Thema sein, wie ich mich kenne. Ich habe einen neuen Schreibtischstuhl und der ist wahnsinnig bequem. Ich lehne gerade sehr zurückgelehnt an einer Nacken- und Rückenlehne an und muss aufpassen, nicht einzuschlafen, weil ich habe wirklich schon lange nicht mehr so einen bequemen Stuhl gehabt. Der alte hat geknarzt wie Sau, war ein absoluter Fehlkauf und hatte eine ganz niedrige Rückenlehne, die nur bis knapp unter die Schulterblätter ging. Und das tat immer ein bisschen weh. Und jetzt aber, Leute, ich sitze wirklich wie ein König auf dem Thron. Es ist unglaublich, es ist unglaublich.
Also du klingst auch ein bisschen so, als ob du so liegen würdest. Das ist wirklich so. Ich habe ja früher viel auch Musik gemacht und den Kollegen von mir, die haben mal eine EP gemacht, die hieß Liegen lassen. Und die haben das komplette, diese EP im Liegen aufgenommen. Du glaubst gar nicht, dass sich die Stimmen verändern. Die Stimmen sind ganz anders, wenn man liegt. So. Und irgendwie klingt es gerade so ein bisschen bei dir so.
Ja, aber es liegt auch ein bisschen an unserem Aufnahmetag. Wir nehmen an einem Sonntag auf, Vormittag. Das heißt, man ist noch nicht so weit vom Bett getrennt. Also ich zumindest in einem kinderlosen Haushalt. Ich habe da noch ein bisschen noch keinen Abstand dazu gewinnen können. Naja, jedenfalls, apropos Kinder, die hat unser Protagonist auch zurückgelassen, als er sich aufgetan hat, bei diesem Projekt namens Erster Weltkrieg mitzumachen. Das ist die Rahmengeschichte von Trenches. Ein Spiel, das wir uns angeguckt haben für die heutige Folge. Ich kann schon wieder nicht rekonstruieren, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Warum Trenches?
Ich meine, ich hätte so in den Raum geworfen nach unserer letzten Aufnahme, dann besprechen wir ja immer so das, was wir als nächstes Spiel machen würden, wenn sich da was ergibt dabei. Ich meine gesagt zu haben, dass das Spiel jetzt auf der Xbox erschienen sei, also war auch gerade so, glaube ich, ein paar Tage draußen. Und dass mir da so ein Trailer zu aufgeploppt ist bei YouTube und ich gesagt habe, dann lass uns das doch mal machen, das fand ich interessant. Und du hast dann auch direkt gesagt, ja stimmt, das habe ich auch gesehen, da hätte ich auch Lust drauf. Meine ich, so wäre es gewesen, ja.
Richtig, das ist ganz richtig. Ich glaube, was mich da auch so gereizt hat, ist, dass ich habe es ja eben schon gesagt, der Schauplatz des Spiels verankert ist im Ersten Weltkrieg. Allerdings nicht, also im 100% historischen Ersten Weltkrieg, sondern das ist so ein Spiel, das diesen historischen Schauplatz vermengt mit albtraumhaften Elementen. Wir hatten auch, glaube ich, ein Spiel dieser Art schon mal hier in der Reihe. Kannst du dich erinnern? Das war auch ein Spiel im Ersten Weltkrieg.
Wir haben doch mal als so ein Thema oder Aufhänger gehabt, die Gräuel des Krieges. Ne, ich komme aber
Ja.
auch gerade nicht drauf, irgendwie, ehrlich gesagt, so.
Ich
Aber es war auch eine übernatürliche Thematik dabei. Also, um das schon mal vorwegzugehen, es geht jetzt hier nicht, es ist kein, ich weiß nicht, es gibt ja auch aus meiner Sicht keinen Antikriegsfilm, es ist kein Antikriegsspiel in der Form,
Ja.
wo es also nur um die Gräuel des Krieges, sondern eher auch um die psychische Belastung des Ganzen und das natürlich gepaart mit Horrorelementen, kann man sagen.
Wir können es noch mal kurz so ein bisschen verorten und einrahmen, damit die Leute auch wissen, was sie da eigentlich vor Ohren und Augen haben. Also Trenches heißt das Spiel, es stimmt aber eigentlich gar nicht, weil der volle Titel des Spiels ist so ein bisschen seltsam. Der heißt nämlich Trenches, Gedankenstrich, World War One Horror Survival Game. Also das ist wirklich der offizielle Titel, etwas, von dem man erwarten sollte, das steht eigentlich in den Steam-Beschreibung-Tags, aber nein, das ist tatsächlich der Titel, ein Spiel, das am 20. Januar 2023 dann erschienen ist. Warum sage ich dann? Es war tatsächlich, und das war mir nicht klar, vorher 2 Jahre lang im Early Access, habe ich nachgelesen. Ich verstehe gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Also so eine Art Spiel im Early Access. Und ich erkläre auch, warum ich da verwundert bin, weil das Spiel ist im Grunde, man kann es sich vorstellen, als Slenderman im Ersten Weltkrieg. Es geht darum, aus der Ego-Perspektive in einigen Schützengräben des Ersten Weltkriegs herumzulaufen und neuen, in Anführungszeichen, Hinweise zu finden. Wir erklären dann noch, was es damit genauer auf sich hat. Und wenn man alle gefunden hat, hat man das Spiel durchgespielt. Aber mit jedem gefundenen Hinweis eskaliert das Spiel und die böse Entität, sage ich mal, in dieser Welt immer mehr. Das heißt, es wird immer schwieriger, wirklich weiterzukommen. Und wenn man tatsächlich dann stirbt, dann muss man auch komplett von vorne anfangen. Und deswegen finde ich die Umschreibung Slenderman Erster Weltkrieg eigentlich ganz treffend, oder?
Ja, ich hatte was anderes, also ich habe mich so sehr vor allen Dingen an den Gameplay-Elementen orientiert und ich fand, es ist so ein, wir können mal später noch dazu, wie so ein abgespecktes Alien Isolation. Also was definitiv dazu
Oh.
passen würde, ist halt, man ist ein Fluchttier, man kann sich nicht wirklich zur Wehr setzen, man muss vor der Bedrohung entweder weglaufen oder sich davor verstecken. Und also ich habe es ein bisschen so. Ich mache ja immer gerne so einen Passus in meinen Notizen, wo es ein bisschen so über diese Gameplay-Elemente geht. Und da habe ich so als Aufhänger geschrieben, das ist eigentlich so ein abgespecktes Alien-Isolation-Prinzip so vom
Sehr gut,
Spiel.
ja. Ja.
Genau. Und das mit dem Titel wusste ich gar nicht.
Ja.
World War One Horror Survival, das klingt für mich wie so ein, du weißt ja, ich mache ja durchaus auch im Bereich Content was, das klingt für mich wie so ein Keyword. Also so nach dem Motto, nur mit
Ja,
Trenches findet man das Spiel nicht, also nennen wir das Spiel Trenches World War One Survival Horror, damit man es auch leichter findet auch.
ja. Ja, übrigens Alien Isolation, ein Spiel, das ich bis heute immer noch nicht in Gänze gespielt habe. Das möchte ich auch mal gerne nachholen. Vielleicht bei Okay Cool, vielleicht woanders. Das ist eine große Lücke noch, weil ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ein ganz spannendes Ding. Aber zurück zu Trenches, genau. Das ist ein bisschen kurios und ich weiß nicht, wie viel du dich damit mal auseinandergesetzt hast im Vorfeld. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, weil ich finde es ja auch immer wahnsinnig spannend, von wem solche Spiele eigentlich kommen. Und in dem Fall steckt hinter dem Spiel erstmal ein Studio namens Steelkrill Studio, also zusammengeschrieben Steel und dann Krill. Aber dieses Studio, das ist eigentlich gar kein richtiges Studio im Sinne von, boah, ein Büro, hunderte Leute sitzen da Montag bis Freitag. Oh Gott, was ist denn meiner Stimme los? Sitzen da Montag bis Freitag und arbeiten an irgendeinem Spiel. Nein, es ist vor allem ein Typ und der heißt Ryan Portelli. Und Ryan Portelli ist Studiogründer und arbeitet offenbar mit vielen Freelancer und Freelancerinnen zusammen, um so ein Spiel aus der Taufe zu heben. Er hat davor auch einige andere Spiele entwickelt. Er kommt eigentlich aus der Welt der Asset-Entwicklung, schreibt er von sich selbst. Der wollte immer Spieleentwickler werden, hat dafür aber lange nicht gereicht. Deswegen hat er vor allem Assets entwickelt, also kleine Spielelemente, die er dann verkauft hat. Um dann aber schließlich doch eben genug Budget aufzubauen, um seine ersten eigenen Videospiele zu veröffentlichen. Der hat ein relativ buntes Portfolio, 2, 3 Horrorspiele, aber auch so einen Supermarkt-Hordenspiel, in dem man als Angestellter in einem Supermarkt Karens abwehren muss. Also dieses Meme-Bild von einer amerikanischen Frau mit Kurzhaarfrisur, alleinerziehend, die immer gerne überall meckert. So ein bisschen zweifelhaftes Meme mit auch leicht rechtspolitischen Hintergrund. Genau. Und so ein Spiel hat er auch gemacht. Und eben Trenches, World War One Horror Survival Game.
Also es gibt ja immer so, manchmal kann man ja durchaus auch an einem Spiel sofort bei den ersten paar Minuten merken, ist da jetzt ein Riesenteam dahinter oder nicht. Und auch hier war mein erster Gedanke so nach den ersten 5 bis 10 Minuten so, okay, das ist mal wieder so ein, ich will nicht sagen One-Man-Wonder, aber also das war sicher nicht eine Handvoll Leute, die damit involviert waren. Das war auch so mein Eindruck.
Ja. Weißt du, was ich ganz lustig fand? Also lustig, ist vielleicht das falsche Wort, aber darüber musste ich so ein bisschen schmunzeln. Das Spiel kommt ja, wir werden gleich über konkrete Szenen und so reden, aber das Spiel kommt ja sehr gewichtig daher. Also es gibt so historische Fotografien aus dem Ersten Weltkrieg, es werden ganz viele Zitate bemüht aus dem und über den Ersten Weltkrieg. Das Spiel begann aber eigentlich mal ganz anders. Ich habe nachgelesen, dieser, wie heißt der, Ryan Portelli, der wollte eigentlich ein Zombie-Spiel machen. Der wollte ein Zombie-Survival-Spiel machen, so ähnlich wie der Zombie-Modus von Call of Duty, wo man eben alleine gegen anstürmende Zombie-Horden kämpfen muss, hat dann aber gemerkt, Moment mal, der Erste Weltkrieg, das ist ja für sich schon gruselig genug, da braucht es eigentlich gar keine Zombies. Und die Idee hat sich dann, das hat er in einem Interview mal erzählt, habe ich nachgelesen, dann noch verfestigt, als er im Kino den Film 1917 sah, dieses Erste Weltkrieg-Epos, fantastischer Film übrigens, da hat er dann gesagt, guck mal hier, das ist jetzt die Inspiration, jetzt mache ich ein Ersten Weltkriegsspiel. Und das war quasi die Genese. Also es begann mal ganz anders und ich finde, man merkt es durchaus, dass es von Anfang an eigentlich die Idee war, eher so einen übernatürlich surrealen Horror zu machen mit Zombies und Untoten und sowas, statt zu denken, wir nehmen den Ersten Weltkrieg und machen daraus so ein bisschen abgefahrenes Horrorspiel.
Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, finde ich, weil wenn wir später noch drüber sprechen, es gibt Elemente, die gerade diesen Realitätsbezug zum Ersten Weltkrieg haben, die ich wiederum ganz cool fand. Und das Spiel hat also interessante atmosphärische Ansätze, sagen wir es mal so. Und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass es halt dieses Setting ist. So. Und also ich glaube, das wäre total nach hinten losgegangen, wenn man daraus jetzt so ein Wir kämpfen in den Schützengräben gegen Zombies Gemetzel rausgemacht hätte. Also war aus meiner Sicht definitiv die richtige Entscheidung.
Kannst du vielleicht mal, weil das würde mich auch persönlich interessieren, bevor wir jetzt so über Details sprechen, mal sagen, wie hat's dir denn jetzt insgesamt eigentlich gefallen? Also war das für dich eine Spielwahl, wo du gesagt hast, so, das war jetzt mal gar nicht so übel oder wie war es für dich?
Es war schon eher enttäuschend, fand ich so. Also ein
wirklich?
Doch, finde ich schon. Also dieses Spielprinzip, nennen wir es Alien Isolation Spielprinzip, das haben wir jetzt nur schon auch in so vielen anderen Spielen gehabt. Und das gepaart mit, ich greife es schon mal kurz vorweg, mit wirklich schlecht getimten Jumpscares, hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen. Es gab einzelne Momente, wo, ich will jetzt nicht sagen, von einem Gänsehautschauer möchte ich da noch nicht sprechen, wo es unangenehm war, das Spiel, aber also im positiven Sinne. Aber ich war insgesamt doch eher enttäuscht, auch vom Ende, was einem so ein bisschen ja so lieblos vorgeklatscht wurde. Da wird ja dann auch nochmal versucht, so einen realen Bezug oder einen Bezug zur Realität herzustellen. Aber ich bin ganz überrascht, du klingst leicht, wunderst dich, also du warst mehr angetan.
Ja, also ich hatte als Problem, ich habe schon wirklich viel geschrien und so, aber das Ding war irgendwie wieder aus den falschen Gründen. Also das Spiel hat mich schon in Furchtmomente gedrängt, aber wir wissen erstens, dass ich auch wesentlich schreckhafter bin als du und zweitens, warum sage ich falsche Gründe? Ich bin halt erschrocken wegen Jumpscares und das ist halt, finde ich, das ist halt so billig. Darüber haben wir schon oft genug gesprochen, gibt auch tolle Jumpscares, aber wenn halt plötzlich ein Donnerschlag so laut ist, dass man davon erschreckt, dann ist das kein Horror, dann ist das einfach nur Stress und hat nichts, finde ich, mit dem Talent zu tun oder mit der Kunst, wirklich eine Horror-Atmosphäre aufzubauen. Und davon gibt es im Spiel leider sehr viel. Also Jumpscares unterschiedlichster Art, auch auf eine sehr gemeine Art, dass Bilder zum Beispiel eingeblendet werden oder direkt vorm eigenen Auge wortwörtlich etwas auftaucht und wieder verschwindet. Man kann sie also gar nicht erwehren. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Immerhin, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bietet das Spiel einen No-Jumpscare-Modus an. Und das fand ich richtig geil. Im Hauptmenü kann man auswählen, normales Spiel spielen oder No-Jumpscare-Mode. Und da habe ich auf den No-Jumpscare-Mode einfach mal aus Interesse geklickt. Ich habe es im normalen Modus durchgespielt, aber ich wollte mir das mal ansehen. Und dann steht da ein Warnhinweis bei No-Jumpscare-Mode. Und zwar steht da, ich habe es aufgeschrieben, Are you sure? No-Jumpscare-Mode will still contain some jumpscares. But only little to none. Everything else will still be the same. Also selbst der kein Jumpscare-Modus hat einige wenige Jumpscares. Und also ich fürchte, das Spiel baut sehr darauf auf diese Mechanik, auf diese Funktion, Er kann nicht drauf verzichten, selbst im Modus, der eigentlich drauf verzichten will.
Was ja eigentlich schade ist, ne? Weil, also ich glaube, das setzt ja durchaus beim Entwickler so die Denke voraus, ohne Jumpscares ist es dann kein Horrorspiel mehr. Das heißt, selbst ja, in den No-Jumpscare-Modus muss irgendwie noch was rein. Und ich finde es, also das Spiel ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man mit Jumpscares die Atmosphäre kaputt machen kann. Weil, also wir können ja, ich denke, wir sollten mal so in, auch gerne einsteigen, nämlich weil ich den Einstieg ins Spiel und diese Darlegung des Settings fand ich eigentlich ziemlich geil. Und dann war da der erste Jumpscare, über den können wir auch nochmal sprechen. Und dann hatte ich direkt den Abteil, wo ich mir gedacht habe, okay, it's this kind of game. Ne? So ein bisschen so, das ist diese Art von Spiel, so ein bisschen die Denke bei mir einsetzte. Und
ja. Dann erzähl doch gern mal, wie das so losgeht. Das wäre jetzt spannend mal.
Genau, okay. Also vielleicht, also das Spiel fängt an mit einem Zitat in handschriftlicher Form. Ich kriege das nicht mehr ganz. Kriegst du es noch zusammen? Es ist so, also schwarzer Screen und dann hat man in weißen, schön geformten Linien steht dann, kriegst du es noch zusammen?
Es geht so, das genaue Zitat nicht mehr, aber es geht stark in die Richtung von, auch vom Ton her, das Ende des Krieges haben nur die Toten gesehen und diejenigen, die überleben, sind wandelnde Leichen. In diese Richtung, das ist so die Art Zitat, die da bemüht werden.
Genau, genau. Und also was bei mir sich noch so ein bisschen rein verankert hat, ist also nicht nur das Schlimme am Krieg, ist auch das, was vor einem liegt, sondern zu wissen, was hinter einem ist, nämlich die Familie und die Leute, die man halt auch im eigenen Land zurückgelassen hat. Und dann gibt es eine Abblende und wiederum eine Aufblende. Und das fand ich ziemlich geil. Ach so, übrigens, dazu läuft eine sehr tiefe Cello-Musik, die schon mal so ein bisschen auch so die Stimmung setzt, auch so für die ersten paar Minuten. Und dann gibt es eine Aufblende und man sieht aus der Ego-Perspektive dann kommt ein Bild, wo man Soldaten, also ein richtiges Bild aus dem Ersten Weltkrieg, wie Soldaten in einem Schützengraben sitzen und da zusammengekauert hocken. Da ist noch so ein Hund, der ist mir sehr noch im Gedächtnis geblieben, der auch so in die Kamera blickt. Und dann gibt es diese Aufblende und man sieht aus der Ego-Perspektive, wie der Protagonist auf ein Familienbild schaut. Und das fand ich so als Brücke sehr cool zu diesem Zitat, nämlich dass man natürlich auch ständig damit konfrontiert ist, was man zurückgelassen hat, ne, und ob man seine Familie immer wieder sieht, nochmal sehen wird in seinem Leben. Und dann hält quasi das Bild herunter und dann sieht man, wo man eigentlich ist. Und das ist dieser besagte Schützengraben. Ich kann das ja mal kurz ein bisschen beschreiben. Es ist so sehr, es bezieht sich übrigens auf das ganze Spiel, es sind so sehr diesige Wetterbedingungen. Wir haben Dauerregen, es gibt Donner und Blitze, die so aus der Ferne zu hören und zu sehen sind. Die Sicht ist ungefähr so 5 Meter, würde ich sagen. Man ist so eingekeilt zwischen sehr dreckigen Holzverkleidungen, sind halt die Wände dieser Schützengräben oder dieses Schützengrabens. Es ist überall Matsch und Dreck. Was ich cool fand, das gibt's im späteren Verlauf des Spiels, man sieht nicht, was oberhalb des Schützengraben ist. Da werden Dinge nur so angeteasert. Und zwar durch den Spiel mit dem Schatten. Was ich richtig cool fand, du siehst dann Schatten an diesen Holzwänden und da sieht man mal den Stacheldraht. Oder es gibt so Umrisse abgestorbener Bäume und die sehen aus wie so Klauen, die nach einem greifen in diesen Schützengraben herein. Und im späteren Verlauf, weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ich hatte zumindest den Eindruck, es gibt so Schatten, die immer wieder so oben an der Oberfläche, so oberhalb des Schützengrabens mal kurz so vorbeihuschen. Und so der Einstieg, auch dieses Szenario, dieser Regen und diese Klangkulisse, das fand ich sehr erdrückend, aber auch interessant zugleich. Also da war ich erstmal so ein bisschen hooked, hab mir gesagt, cool, oh, das gefällt mir.
Ja, ich dachte sowas Ähnliches auch, war dann aber irritiert darüber, über die Wahl des Schützengrabens per se. Also was ich meine ist, wir befinden uns hier in einem Schützengraben, der quasi die maximale Ausbaustufe hat, die man so vielleicht kennt von den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Also Holzböden, Holzverkleidung, die sind auch wirklich feinsäuberlich wie aus dem Lehrbuch aufgebaut. Ich bin da jetzt kein Experte für, aber die Schützengräben direkt an der Front sahen natürlich anders aus als das, was wir hier im Spiel sehen. Und mein erster Eindruck war, das ist mir hier zu sauber. Das sieht aus wie aus der Unity, aus dem Unity Asset Katalog so zusammengebastelt. Aber es wirkte zu, also sauber, zu klinisch fast schon. Das hat mich etwas irritiert.
Ja, das stimmt, ja. Es ist halt so, es ist sehr darum bemüht, alles ein bisschen matschig und dreckig erscheinen zu lassen, obwohl es das
Ja.
nicht wirklich leistet. Und vielleicht, wo ich häufig dran denken muss, ich weiß nicht, kennst du den Dokumentarfilm von Peter Jackson, They Shall Not Grow Old?
Nie gesehen, aber ich weiß, worum es geht. Fantastisches Ding.
Genau, also kann ich nur jedem empfehlen, wer sich mal wirklich so einen Eindruck davon verschaffen möchte. Also zum Hintergrund, Jackson hat da Original-Filmmaterial aus dem Ersten Weltkrieg, also remastered oder nochmal digitalisiert und auch nachkoloriert sogar. Und ist daraus gekommen, ist ein sehr stimmungsvoller, aber auch, also durchaus auch deprimierender Film, der diesen Kriegsalltag sehr gut transportiert. Also wer sich dafür interessiert, kann ich nur ans Herz legen. Und ich musste häufiger daran denken, gerade auch dieses Bild, diese Fotografie, wo man die Soldaten sieht, wie sie da in diesem Schützengraben sitzen. Da krieg ich dann schon eher so eine Gänsehaut zu wissen, das sind Menschen, die das wirklich durchgemacht haben. Und es gibt auch so einen Moment in They Shall Not Grow Old, wo so ein Bild wird beschrieben und dann wird gesagt, ein paar Sekunden später sind die alle gestorben, ne, weil da eine Granate eingeschlagen ist oder die sind dann über den Schützengraben in den Kampf gezogen und sind alle gefallen. Und das zu sehen, ne, dass es authentische, reale Menschen waren, die da auf diesem Bild sind, die dann ein paar Sekunden, Minuten nicht mehr da waren, da habe ich erstmal eine Gänsehaut auch gekriegt, ja.
Ja, das stimmt. Gleichzeitig habe ich mich auch immer so ein bisschen komisch gefühlt, weil dieses Spiel ja wirklich ganz regelmäßig und offensiv immer wieder diese historischen Fotografien
Ja.
zeigt, teilweise sogar als Jumpscare. Es hat mir auch so ein komisches Gefühl gegeben, weil ja hier quasi mit konkreten Geschichtszeugnissen genutzt, also gearbeitet wird, um so einen billigen Schock reinzuholen. War auch ein etwas säuerliches Gefühl. Weißt du, was ich meine? Dieses.
Ja. Ich finde, also das, vielleicht können wir da kurz nochmal drüber sprechen auch.
Ja.
Also das ist ja sehr darum bemüht, wie du sagst, nämlich so Authentizität reinzubringen. Und das sind unterschiedliche Elemente. Das sind einmal diese Schwarz-Weiß-Fotografien. Dann hast du natürlich so, also wie das damals halt war, du hast auch hin und wieder mal so Granaten, die oberhalb des Schützengrabens einschlagen. Ne? Du hast ja dieses und dann so Detonationsgeräusche auch. Was du auch hast, ist, man findet hin und wieder ja Briefe oder da ist sowas, ganz am Anfang findet man eine Anleitung, wie man überlebt. Ne? Und das klingt auch so ein bisschen wie so ein Handbuch für den Soldaten. Also sowas gab es ja damals auch. Also so eine Anleitung, wie man am längsten überleben kann im Krieg auch. Und das sind immer so Bezüge, die so Realismus reinbringen sollen. Und das wird aber auch benutzt, ja, diese übernatürlichen Ereignisse auch ein bisschen zu rechtfertigen und zu erklären. Ich gehe mal ein bisschen tiefer und ich sage mal, was das für eine Form der Bedrohung ist. Also es gibt, man findet dann einen Bericht darüber, oder es ist relativ am Anfang, dass der Feind irgendwie eine Sanitäterin, also eine weibliche Sanitäterin, umgebracht hat und teilweise aufgegessen hat. Und ich glaube, dass da der Kopf, wie auch immer. Und man wird dann im späteren Verlauf von einem, ich sag mal, ein übernatürliches Wesen, wo der Kopf fehlt, ja, gejagt. Das ist quasi der Alien-Ersatz. Ich hatte ja gesagt, hier für Alien Isolation, vor dem man weglaufen muss oder sich auch verstecken muss. Das heißt also, und man sieht dann, man findet diesen Leichnam auch sehr früh im Spiel und da ist dann wirklich der Kopf fehlt und so der obere Torso ist so ein bisschen zugenäht und daneben ist ein Foto und das ist wieder so ein reales Foto, wo man zwei Sanitäterinnen sieht, die eine Gasmaske aufhaben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, nämlich diese Verquickung von, pass auf hier, das ist authentisch, wir haben hier echte Bilder und so weiter, und daraus etwas zu spinnen, was dann natürlich ins Übernatürliche und zu der eigentlichen Bedrohung im Spiel auch wird. So.
Ja,
Weiß ich, wie hast du das empfunden, diese?
finde ich auch, das ist eher so ein Positivbeispiel, aber ich hatte so ein Problem damit, dann gibt es eine Szene, in der rennt man davon vor einer Bedrohung, die können wir ja gleich mal beschreiben, du hast ja eben auch schon getan, und dann wird dieses Bild von einer kleinen Truppe, die da im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und die da so ein Mannschaftsfoto gemacht hat, eingeblendet als Jumpscare. Und das irgendwie. Ich verstehe schon vielleicht, was damit so gemeint ist. So, da kommt irgendwie eine Erinnerung hoch an dieses Bild, aber es wird so eingesetzt für so einen billigen Grusel. Und da hatte ich dann so das Gefühl, ich bewege mich jetzt in einem Spannungsfeld zwischen Respekt vor der Geschichte und dem Einsatz von Geschichte als so einen Jumpscare-Element. Und das war,
Hm.
Das fand ich ein bisschen schwierig, aber insgesamt macht das Spiel auf jeden Fall viele spannende Dinge mit diesem historischen Schauplatz. Du hast es eben schon beschrieben. Manchmal für meinen Geschmack auch ein bisschen, also arg in der konstruierten Welt. Und da kommt man zum Beispiel in einen Bunker rein, in dem da ganz zu Beginn des Spiels Leichensäcke liegen. Und dann links davon ist ein Schreibtisch, auf dem ist ein Grammophon, zwei Briefe, an der Wand sind Bilder von irgendwelchen Frauen, wo man das Gefühl hat, okay, hier soll eine Atmosphäre des Vergangenen aufgebaut werden. Aber es ist ein bisschen too much. Es ist so ein bisschen, also eine Konzentration von historischen Elementen, um zu sagen, okay, guck mal, ich habe hier meine Recherche gemacht und die Assets gekauft. Das war ein bisschen too much manchmal. Es fühlte sich gleichzeitig steril an und dann doch irgendwie übervoll.
Ja, und hinzu kommt dann noch so Elemente, wo quasi, also ich gehe mal davon aus, der Entwickler wollte nicht irgendwie eine Texteinblendung, die einem erklärt, was man zu tun hat. Stattdessen hat er sich aber eine Variante gewählt, die ich jetzt eigentlich noch unglücklicher fand, nämlich es gibt dann so mit Blut an diese Holzwände dieses Schützengrabens gemalt, so nach dem Motto, es gibt 9 Puppen und diese, also das sind so Fötuspuppen auch so ein bisschen. Es gibt neun Puppen, sammel sie alle. So, ne? Und dann, also natürlich ist der Ansatz, ja, das hat ein anderer Soldat dahin geschrieben oder vielleicht sogar der Protagonist auch selber, aber das war halt so, das nimmt mir jetzt komplett die Immersion so, ne? Also da hätte ich den Text besser gefunden auch. Und was ich unbedingt noch, das habe ich hier auf meinen Notizen stehen, ist dir das aufgefallen, es gibt ein Game-Feature, würde ich sagen, das Blinzeln des Protagonisten ist sichtbar. Ist dir das aufgefallen? Also so alle 20, 30 Sekunden gibt es so eine Art Ab- und Aufblende und die soll halt dieses Blinzeln des Protagonisten simulieren. Ich fand das extrem unglücklich und irgendwoher kenne ich das. Weißt du, haben wir das schon mal nicht in einem anderen Horrorspiel auch mal gehabt?
Ich fand es tatsächlich, eigentlich erstmal war das eine nette Idee. Also ich musste sagen, ich mochte das. Das ist wirklich, wie du beschrieben hast, regelmäßig schließen sich die Augenlider und öffnen sich wieder und dadurch bekommt man ein kurzes Schwarzbild und man bekommt wirklich kurz die Sicht quasi verstellt, vielleicht sogar länger, als es beim normalen Blinzeln der Fall wäre. Ich mag das eigentlich, weil das macht die Spielfigur auch menschlich, es nimmt natürlich auch kurz die Übersicht. Es war aber unglücklich in Kombination mit der Kamera, weil man spielt ja aus der Ego-Perspektive und da weiß ich nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es gibt keinen stufenlosen Kameraschwenk. Und das ist der absolute Wahnsinn. Das ist nämlich so, wenn du den Stick, ich habe auf der PlayStation gespielt, wenn du den Stick ein bisschen nach links bewegst, dann bewegt sich erst gar nichts, bis du einen gewissen Punkt erreicht hast und dann schwenkt die Kamera zu einem vorgefertigten Grad nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten. Das heißt, du hast dieses sehr organische Augenzwinkern, dann aber dieses stufenweise Kameraumsehen, das hat mich sehr verwirrend.
Also du kannst nicht graduell dich umschauen, das meinst du so, ne? Genau, ja.
Genau.
Mich irritiert das halt immer sehr, weil, ich meine, man ist es halt gewohnt über Jahrzehnte, auch bei Ego-Shootern oder dergleichen, dass das halt kein Spielelement ist. Und ja, ich gebe dir recht, mein erster Ansatz war so, okay, wollen wir mal abwarten, was das Spiel daraus macht, weil genau diesen Reiz habe ich da durchaus gesehen, dass man halt für eine Millisekunde oder eine halbe Sekunde nicht genau weiß, was passiert, wenn ich jetzt die Augen wieder aufschlage, so, ne? Aber das Spiel nutzt das eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich. Und also selbst wenn es vielleicht eingesetzt worden wäre oder das passiert, es skriptet dann nicht genug. Das heißt, ich kann also auch einen Jumpscare in der Form fast verpassen oder halt diesen Moment, wenn das Auge wieder aufgeht und da wäre ein toller Moment, um jemanden zu erschrecken, weil ich halt einfach in die falsche Richtung schaue zum Beispiel. So. Also mein erster Ansatz war sehr irritierend. Mal gucken, was das Spiel daraus macht und dann, als ich das Spiel dann durch hatte, war dann so, ja, hat es eigentlich gar nichts rausgemacht und eigentlich ist das so ein Element gewesen, was man sich auch hätte vollkommen schenken können. Ja.
Ich finde es halt faszinierend, weil es eröffnet ein bisschen den Blick darauf, was dann noch so alles möglich wäre bei Horrorspielen mit dem Spiel der Kamera. Es ist ja oft genug so, dass die Ego-Perspektive einfach nur wie eine Kamera in die Welt hineinschaut, eben ohne irgendwelche Augenzwinker-Sachen oder so. Das ist jetzt mal eine neue, spannende Idee gewesen. Erinnerte mich auch so ein bisschen an eine Szene in Outlast 2, glaube ich, in der unser Protagonist die Brille kurzzeitig verliert und dann eine unscharfe Sicht in die Welt hinein hat. Und das sind so Ideen, da könnte man gerne ein bisschen mehr experimentieren.
Ja, finde ich auch. Ich musste gerade an, ist das Copland mit Sylvester Stallone? Kennst du den?
Das kenne ich leider nicht.
Ja, ich meine, da gibt es auch so eine Szene aus der Ego-Perspektive, weil da hat dann er auch nochmal, also er ist dann fast taub und dann hast du so, Also er kann kaum noch sehen und dann hast du so einen Piepton noch auf der Tonebene und das aus der Ego-Perspektive. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man da auch durchaus auch coole Sachen machen kann. Und ich denke, also gerade das Alien Isolation, ich würde mich übrigens gerne anbieten, da mit dir drüber zu sprechen, weil ich das Spiel...
Oder, das merke ich mir.
Das war das Spiel, was mich so ziemlich wieder reingezogen hat in das ganze Genre wieder, also auf der Medium-Spielseite so. Und können wir gerne auch mal drüber... Aber ich fand eigentlich, dass das Spiel aus diesem Blinzeln so gut wie nichts rausgeholt hat, ja.
Ja, also wenn wir gerade beim Protagonisten sind, vielleicht noch eine andere Beobachtung, die ich ganz spannend fand. Der meldet sich sehr oft zu Wort, aber nicht mit Worten, sondern er macht sehr viele Geräusche. Und das empfand ich auch wiederum als eine kleine Stärke. Also er ächzt sehr viel, er keucht sehr viel. Wenn man einen Jumpscare wirklich abbekommt, dann fängt der auch an so zu wimmern und zu ächzen. Und der spiegelt alles immer sehr schön, was in der Spielwelt gerade passiert. Ich glaube, man kann das auch als nervig empfinden, ich aber habe es als eher immersionsfördernd wahrgenommen, weil ich dann daran erinnert werde, ich spiele hier wirklich so eine menschliche Figur, die auch Angst hat und diese Angst teile ich dann auch.
Ja, das fand ich eigentlich auch. Ich fand es auch, es gibt ja durchaus Spiele, wo ich es auch angenehm finde, dass der Protagonist keine Stimme hat, hier fand ich das auch so und da gebe ich dir recht, also es ist überhaupt... Die Klangkulisse ist teilweise etwas überbordend, also gerade wenn man läuft dann so lang und wenn man über diese Holz, es gibt dann so Abschnitte in diesem Schützengraben, die sind im Holzboden, das klingt so ein bisschen, als ob man da mit Stöckelschuhen drüber laufen würde und andererseits, wenn man dann so durch so Matschpassagen geht, ist es dann sehr matschig von den Geräuschen her, aber ich gebe dir recht, es gibt, also er kommentiert das Geschehen durch so Geräusche, also schweres Atmen zum Beispiel, oder wie du sagst, also auch so, so ein Erschreckgeräusch auch dabei ist, so fand ich ganz interessant, weil es halt diese Jumpscare-Momente noch unterstreicht, aber also wir haben ja jetzt so das ein bisschen das Setting etabliert und auch den Einstieg ins Spiel, vielleicht mal was dazu, worum es da eigentlich geht oder was man eigentlich da macht, und das war halt der Aspekt, wo ich gesagt habe, das ist schon sehr Alien Isolation Prinzip, nur halt sehr abgespeckt, also man muss sich das Spiel vorstellen, man kann das Spiel innerhalb von 40 bis 60 Minuten durchspielen, je nachdem, wie schnell man da auch unterwegs ist. Und man muss sich das ganze Spiel so vorstellen, man verlässt diesen Schauplatz zu keinem Zeitpunkt. Das heißt, ich laufe größtenteils durch unübersichtliche Korridore, ich muss Objekte sammeln und da ich mich halt nicht zur Wehr setzen kann, muss ich mich vor der Bedrohung, also diese kopflose, langgezogene Menschengestalt, verstecken. Und ich hab das dann mir so aufgeschrieben in unsere Notizen, hab mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich Alien Isolation, ne? Genau das gleiche, nur halt noch deutlich abgespeckter und die Korridore in Alien Isolation sind deutlich schöner als jetzt hier in Trenches. Ja. Aber das nur mal zur Erklärung des eigentlichen Spielprinzips, weil mehr gibt es da eigentlich auch nicht. Es sei denn, ich habe irgendwas verpasst.
Ich finde das ganz cool mit dieser Pfeife. Die wir benutzen müssen. Also diese neuen Baby-Hinweise, das sind halt wirklich einfach nur, warte mal, ich habe mir aufgeschrieben, das Spiel nennt sie Fetus-Dolls, also Fötuspuppen wirklich. Ja. Das sind die Hinweise, die wir finden müssen. Die schreien, wenn wir in ihre Nähe kommen, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Und wenn wir aber dann trotzdem Hilfe brauchen, können wir diese Erste Weltkriegspfeife pfeifen. Genau. Und dann hören wir die Babys lauter schreien, aber natürlich auch die anwesenden Gegnerentitäten wissen auch, wo wir sind. Und das macht es eigentlich ganz spannend. Und ich mag auch eigentlich dieses Spielprinzip sehr, dieses Slenderman quasi Dinge finden und es wird dabei immer schwieriger. Gleichzeitig, es steht ja so viel auf dem Spiel. Ich bin natürlich auch mal gestorben und weißt du was, dann startet das Spiel einfach komplett von vorne. Also da gibt's nix, da gibt's keinen Checkpoint, da gibt's nix, da bist du wirklich komplett von vorne und dann das in Kombination mit der Aussicht, dass man hier in Schützengräben unterwegs ist und alles so ein bisschen unübersichtlich, labyrinthartig ist, das ist schon ein bisschen ein frustrierender Setback, muss ich sagen.
Aber ich jetzt wo du es sagst, das ist, also das mit Slenderman, der Vergleich passt auch sehr gut. Bei Slenderman sammelt man diese Pages, ne, diese
genau, ja.
Einzelnen Blätter oder Papiere sammelt man ein und hier sind es halt diese Dolls, die man sammelt und dann hinterher nochmal ein, zwei andere Objekte, um dann da rauszukommen auch. Und lass uns später nochmal darüber sprechen, weil das, ich finde, weil man läuft natürlich dann da rum und denkt so, hä, was ist das mit diesen Fetus-Dolls und dieses ganze ständige, man hört immer wieder die Kinder schreien oder Kinder weinen, später auch stark so mit einem Filter verändert und das fand ich dann schon, das war so der einzige Moment, wo ich dachte, okay, das klingt gerade echt creepy, so das ist irgendwie Babies from Hell, so klingt das so ein bisschen so, ne, irgendwie so in meiner Vorstellung, was ich eigentlich dann auch wieder ganz cool fand, so, aber ist das Spiel versucht dann hinterher diese einzelnen Elemente mit so einer Texteinblendung, also das passierte dann noch danach und ich meine es auch so verstanden zu haben, dass es auch, also da auch wieder dieser Realitätsbezug, das ist wirklich so passiert dann hinterher auch, und das zu erklären und es wird dann halt einfach nur noch aufgesetzt, aber da kommen wir dann später nochmal zu, ja.
Ja,
und jetzt, also ich wollte nur nochmal ergänzen, dass dieser Spießrutenlauf ist dann, und das ist dann der zweite große Teil des Spiels, ist gespickt mit wirklich billigen Jumpscares, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen sollten, warum die denn so billig sind eigentlich.
Ja, gerne.
Also ich fand, es gibt so, wir haben ja mal eine Folge zu dem Thema gemacht und wir haben da auch über so Jumpscare-Elemente gesprochen, die halt einfach sehr, sehr billig sind. Und ich hätte hier eine Checkliste machen können bei dem Spiel, weil die nämlich eigentlich alle drin auftauchen. Also das Paradebeispiel ist eigentlich eines, das kommt relativ am Anfang. Man hört so aus dem Off so eine Stimme, die sowas in die Richtung ist, pass auf, dreh dich nicht um, da ist das Monster ist hinter dir, so ein bisschen in diese Richtung geht, ne? Oder es ist ein geschriebener Satz an der Wand, genau, der fordert mich auf, dreh dich um. Und dann drehe ich mich um und da ist dann eine Frau in einem Nachthemd mit schwarzen Haaren, also das ist noch nicht diese kopflose Bedrohung, der man dann später ausgesetzt ist, und die steht dann hinter mir. Und das ist halt wirklich so, also mit Ankündigung ein Jumpscare. Mhm. Es gibt dann hinterher noch, da kann ich mich auch erinnern, auch den haben wir auch damals in unserer Sonderfolge zu dem Thema als sehr billig tituliert. Es ragt plötzlich so eine Hand aus dem linken Bildabschnitt, mhm, so einfach nur direkt vor dein Auge und geht dann wieder zurück. Oder aus dem Nichts sind plötzlich so laute Granateneinschläge zu hören. Oder was du auch gesagt hättest, du hast diesen lauten Donner. Es gibt dann auch so Momente, wo da fallen dann so entstellte Leichen fallen auf einmal vom Himmel. Eine fällt so runter und landet vor einem so. Und ich finde, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und die dreisteste Variante, die hast du ja auch schon angesprochen, ist dieser Einsatz von Subliminalbildern. Also vielleicht zur Erklärung, Subliminalbilder kommen auch im Kino vor. Gaspar Noé, französischer Regisseur, benutzt das auch ganz gerne. Das sind so Aufnahmen oder Bilder, die wirklich noch niemals für eine Sekunde eingeblendet werden, ganz kurz. Bekanntes Beispiel ist auch, ich meine, aus Fight Club, vor dem Abspann sieht man so ein Subliminalbild von einem erigierten Penis, ganz kurz.
Oder Exorzist natürlich, ne?
Oder Exorzist, genau. Und das sind ganz so kurze Momente, die, ich glaube, im Kino, da gibt's eigentlich auch so ein bisschen so die goldene Regel, ist, man sollte das eigentlich nicht einsetzen, weil sich das einem sehr schnell auch so ins Gedächtnis einbrennt. Ne? Es gibt da auch so durchaus auch Tricks, wie man sowas benutzen kann, um Leute in eine gewisse Richtung zu lenken auch. Und das Spiel greift halt auch auf diese Subliminalbilder zurück und dann sieht man so in großen Aufnahme ganz kurz so Kriegsbilder in schwarz-weiß vor dem geistigen Auge. Oder man läuft irgendwo lang und dann geht so ganz kurz so ein Moment, da wird der Bildschirm rot und dann liegen da so Leichen rum. Und es ist halt so einfach sehr billig und das hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Und wie gesagt, ich meine, du stellst dich immer gerne so da, als das so, ja, ich, das Weichei und ich der Harte. Ich neige ja dazu auch durchaus, mich auch dann von so Sachen ja beeindrucken zu lassen und so. Aber es muss irgendwie ein Gespür für Timing da sein. Und das war halt gar nicht der Fall bei Trenches.
Also das Weichei habe ich nie gesagt.
Ja,
das ist jetzt natürlich eine Interpretation.
Ja.
Nee, aber du hast recht. Im Grunde kann man es wohl runterbrechen auf, es ist deswegen billig, weil es kein Setup gibt, sondern es einfach sich darauf verlässt. Und das klappt ja leider auch, weil Menschen einfach so gemacht sind, wenn es plötzlich laut wird und plötzlich irgendwie ein gruseliges Bild oder überhaupt nur irgendein überraschendes Bild eingeblendet wird, dann erschreckt man einfach. Und es gibt, glaube ich, da draußen Leute, die finden das geil und die spielen sowas auch. Ich meine, Nightmare at Freddy's oder wie das heißt, das ist ja, das baut ja auch auf dieser Formel auf und war ja super erfolgreich. Aber für mich als Konnoisseur, der da auf der Couch sitzt, ist das einfach nur eine Qual, weil das gibt mir nichts. Da erschrecke ich einfach. Da muss ich auch einfach nur, kann ich auch durch meine Wohnung laufen. Und wenn mein Kater überraschend um die Ecke läuft, erschrecke ich auch. Also das ist so, naja, weiß ich nicht. Gibt mir nicht so viel. Übrigens, gibt mir nicht so viel. Ganz kurz am Rande, was es mir viel zu viel gegeben hat, war Lens Flair. Hast du das auch gesehen?
Ja, sehr viel, ja.
Alter, ja, was ist denn da los?
Ja, wie heißt nochmal hier, J.J. Abrams, der macht das ja auch immer gerne. Ne?
Aber viel krasser noch, also ich habe das Spiel gestartet auf der PlayStation und das ist wirklich, technisch ist das krass. Wir erinnern uns 2 Jahre Early Access, du startest das Spiel und sobald du spielen kannst, blickt dir da ein Halo entgegen. Du denkst, der erste Level spielt im Jenseits oder im Himmel oder was, aber nee, es ist einfach nur unglücklich gebrochenes Licht, was viel zu stark gebrochen wird und es ist so hell und blendend. Das hat mich sehr irritiert. Habe ich schon lange nicht mehr erlebt, so einen Danebengriff, was dieser Effekt angeht.
Dabei spielt das Setting ja eigentlich auch der Tatsache in die Hand, dass das Spiel jetzt grafisch nicht so schön ist, weil das ist ja in dem Kontext auch gar nicht so schlimm, weil es geht da um die Darstellung eines sehr, ich sag, sehr dreckigen und grausamen Krieges so. Da ist jetzt der Detailgrad der Grafik gar nicht so wichtig so. Aber es ist ja graubraun, matschig, so die Farbpaletten, die da auch so vorherrschen, so war das damals in der in den Schützgräben sicherlich auch so. Aber das ist mir auch direkt aufgefallen, dieser, egal wo du hinschaust, und es ist, ich frage mich, was ist das für eine Lichtquelle? Ist das der Mond? Ist das die Sonne, die da so komisch rum reinflärt, lensflärt, so? Ich sag mal, es ist mir nicht negativ aufgefallen, dass das Spiel jetzt keine Schönheit ist, weil ich mir gedacht habe, okay, das, dem Setting entsprechend ist das jetzt nicht so wichtig, dass da jetzt ein hoher Detailgrad unbedingt bei der Grafik ist, auch,
ja. Ja. Ja, das ist mir noch doller aufgefallen. Ansonsten, ja, ich meine, die Essenz ist, das ist so ein Spiel, also, ich war halt immer wieder genervt, weil es so auf so eine unangenehme, wir haben es ja schon beschrieben, billige Art mich immer wieder zu erschrecken versucht und dann gleichzeitig mir dann irgendwelche Bilder vom Ersten Weltkrieg vor den Augen rumwedelt. Es hat sich so ein bisschen unangenehm angefühlt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und ich muss auch sagen, das Ende des Spiels, da wird dann nochmal so ein Twist bemüht, dass dann plötzlich nochmal über Texttafeln ein Bezug zur Echtwelt hergestellt wird und dann so ein Schicksal eines Soldaten auserzählt wird, der nach dem Krieg nach Hause kommt, so Thema Trauma und wohin das führen kann, Resozialisierung fehlgeschlagen und so. Naja, da hätte ich mir also für so einen Twist am Ende vorher mehr Boots on the Ground gewünscht, also mehr Geschichte, die wirklich konkret bezogen sind auf den Schauplatz und diese Soldaten da gekämpft haben. Aber eigentlich spielst du ja, weiß ich nicht, das geht ja auch nicht lange, halbe Stunde bis ganze Stunde ein Slenderman im Schützengraben und am Ende kommt dann plötzlich so ein Twist, wo es heißt, ja, die Soldaten hatten es sehr schwer, als sie nach Hause gekommen sind.
Ja, lass uns das doch ruhig, Achtung, Spoilerwarnung, noch mal ein bisschen ausführen, was dann da wirklich passiert, auch gegen Ende und auch dann auch noch mal in diesem Text dann auch erklärt wird. Also, ich sag mal so, man sammelt die Puppen ein, danach muss man, glaube ich, noch mal einen Schlüssel oder irgendwas finden und dann muss man, es geht dann nur noch darum, eine Leiter zu finden, um aus diesem Graben zu entkommen. Das ist das Ende des Spiels. Und man findet dann diese Leiter, da gibt's dann auch nicht noch mal irgendwie großartig eine Animation oder dass man aus der Ego-Perspektive sieht, ja, man steigt jetzt da raus und natürlich war ich hatte darauf gehofft, dass der große Reveal am Ende ist, man kommt aus diesem Graben raus und sieht, was da oben ist und das wäre irgendwas mindblowing, irgendwas, was Übernatürliches, weil ich natürlich, bei mir war es schon so, das hatte ich auch eingangs gesagt, also oben wird einiges angedeutet, also wenn ich sage oben, sondern meine ich oberhalb des Schützengrabens, wo ich mir schon gedacht habe, so, irgendwas wartet da oben, irgendwas Cooles wird's da geben und dann finde ich diese Leiter, die mich da rausführt und dann gibt's einfach nur eine Schwarzblende und dann kommt eine längere Texteinblendung und da ist es halt so, dass dieser Soldat, der konnte dann entkommen, wir haben das ja selber dann auch erlebt und ihn da rausgeholt, ist dann wieder zu seiner Familie zurückgekehrt und hat dann da versucht, wieder sein normales Leben zu leben und war aber dann so traumatisiert von den Ereignissen des Krieges, dass er dann hinterher, ich glaube, seine Familie umgebracht hat, die Frau wohl noch sogar geköpft, da haben wir dann wieder diesen Bezug dazu und seine Kinder auch und sich dann am Ende wohl auch selbst gerichtet hat. Und das ist das, was ich auch eingangs meinte, diese Elemente, die im Spiel sind, da wird dann im Nachgang nochmal versucht, also so einen realen Bezug, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob das wirklich so stimmt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es solche Fälle auch gab. Das wird dann so drüber gestülpt und ja, ich will jetzt nicht sagen als eine Erklärung, aber es ergibt dann so ein bisschen Sinn im Kontext, aber nicht wirklich befriedigend. Und ich fand das dann ja so an den Haaren herbeigezogen, muss ich sagen. Und einfach sehr unbefriedigend. Aber vielleicht hat das auch mit meiner Erwartungshaltung. Ich hatte halt gehofft, da ist jetzt irgendwas. Ja, da sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, außerirdische Dreibeiner, die da oben an der Oberfläche, irgendwas anderes so, weißt du, ja.
Ja, es ist halt auch so unbefriedigend, weil die Antwort quasi außerhalb der Spielwelt zu finden ist. Es ist ja dann wirklich, wird das, der Twist findet in Textboxen statt. Und dann denkst du dir, was? Also, das ist so, also disconnected. Du hast da eine halbe bis ganze Stunde in diesem Graben verbracht und versucht da irgendwie rauszukommen oder die Hinweise ja eigentlich nur zu finden. Und dann plötzlich Schwarzblende und Texteinblendung. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war auch so ein bisschen, ich habe aber auch auf YouTube Videos gesehen von Leuten, die das ganz toll fanden, wo sie dachten so, oh mein Gott, das ist da passiert. Aber für mich hat es nicht funktioniert, ehrlich gesagt.
Ich habe auch, ich schaue immer gerne auch mal die Kommentare, ne? Also wie zum Beispiel Leute das Spiel auch so bewerten. Und da waren auch einige bei, die so, ja, das Spiel an sich ist ja eher schlecht, so, aber das war es am Ende da. Ne? Und das ist ja wirklich so passiert. Und dann wird auch darüber diskutiert. Ich habe den Namen gefunden, aber das ist halt auch ein Allerweltsname. Von denen gab es wahrscheinlich Tausende im Ersten Weltkrieg auch so, ne? Aber und dann wird darüber halt diskutiert, andere sagen halt, Game is crap, bla bla bla, da kann man noch so viel hinten dranhängen, so. Und ich fand das auch ganz interessant, dass einige Leute dabei waren, die dann gesagt haben, so, boah, das hat mir dann echt nochmal so einen richtigen Brocken in den Magen gegeben, wie so ein Schlag in die Magengrube, so, das nochmal zu lesen, dass das dann doch nicht geschafft hat, wo ich mir gedacht habe, so, ja, aber diese Figur war mir eigentlich die ganze Zeit egal. Und ob das jetzt wirklich real war oder nicht, es wirkt halt einfach extrem dran drüber gestülpt, so. Aber vielleicht nochmal zum Ende. Haben bei dir die Jumpscares funktioniert? Du hast ja gesagt, du hast dich durchaus auch erschrocken.
Ja, ich bin erschrocken, aber halt, es fühlte sich nie so an, dass ich mir danach dann dachte, oh, da hat mich jetzt aber hier wirklich jemand kunstvoll in die Welt des Horrors entführt und stehen gelassen und ich musste selbst wieder rausfinden. Nee, es war einfach, wenn ich da rumlaufe und plötzlich da eine Hand aus dem Nichts vor mein Augenlid greift und wieder verschwindet, dann schrei ich wie am Spieß, aber ich schrei nicht und denke mir, geil, das ist Horror, das liebe ich an diesem Genre, sondern es ist einfach nur, ich bin erschrocken. Aber das ist nichts Befriedigendes. Das ist nicht das, was ich suche. Aber auch da nochmal, es gibt ja die Leute da draußen, die finden das geil. Und dann, glaube ich, ist das ein Spiel für euch. Das solltet ihr euch wirklich mal angucken. Es fühlt sich auch so ein bisschen unpolished an. Es ist halt wirklich so ein Indie-Ding. Aber für mich, es ist nicht die Art von Horror, die ich genieße.
Also es blieb mir halt so ein bisschen, ich finde ein guter Jumpscare, der hat sowas Katharsisches. Ne? Also ich erschrecke richtig und mein Puls geht hoch und danach ist aber so, erstmal wieder runterkommen. Und natürlich, wenn man kann, wenn das gut gemacht ist, gut getimed, kann dann schon direkt der nächste Jumpscare um die Ecke auf mich warten. So, ich fand, es gab so 2-3 Momente, wo das Spiel eher durch seine Atmosphäre bei mir so ein Gefühl der, ich sag mal eher Beklemmung, nicht wirklich Angst oder Grusel oder so, aber ein Gefühl der Beklemmung erzeugt hat. Und gerade in den Momenten, wo es halt nicht dieses übernatürliche Sujet bedient hat, sondern dieses Realistische. Es gab zwei Momente, die habe ich mir auch extra aufgeschrieben und das funktioniert vor allen Dingen über die Tonebene. Bin einen dieser Korridore lang gelaufen und dann hört man auf einmal aus der Ferne so markerschütternde Schmerzensschreie, die als von der Oberfläche zu kommen scheinen. Also da lagen ja auch verletzte Soldaten und so weiter auch dann. Und das war so ein Moment und die eingangs erwähnten Babyschreie, die so ein Filter gelaufen sind. Das ist dann auch später im späteren Verlauf des Spiels. Und das musste ich erstmal identifizieren, dieses Geräusch. Und das habe ich als sehr unangenehm, also im positiven Sinne empfunden. Also es gab atmosphärische Momente, die ich echt cool fand, die aber aus meiner Sicht, und da können wir gerne auch mal so Richtung Fazit abbiegen, die aus meiner Sicht diesen Preis von, ich meine, das Spiel kostet 10 €, nicht wirklich rechtfertigen, so.
Ja, es ist, ich glaube, es läuft halt dann voll drauf hinaus, wie gesagt, ob man diese Art von Jumpscare mag, weil dann bekommt man da eine ganze Menge dafür, aber ich bin da jetzt auch eher, ne, unbefriedigt rausgegangen, habe aber noch mal festgestellt, dass dieser Schauplatz des Ersten Weltkriegs wirklich für sich genommen schon viel Potenzial für ein Horrorspiel bietet. Also diese Tatsache, in den Schützengräben unterwegs zu sein, der ja per se keine Orientierung zulässt, du hast ja schon gesagt, man will immer mal oben drüber gucken und schauen, was in diesem Niemandsland jenseits der Gräben eigentlich los ist, darf man aber nicht. Genau. Das ist ja schon spannend. Dann gibt es die Bunker, die man durchlaufen kann, der ganze Matsch und so weiter. Die Anlage für ein Horrorspiel ist ja schon da, aber was dann hier draus gemacht wird, man hat so ein bisschen versaut, zumindest für meinen Geschmack leider.
Ja, aber es sind ja auch Erfahrungswerte, die man sammelt. Vielleicht ist es ja auch so, man macht jetzt erstmal ein paar billige, weißt du, wie viele Filme mache, erstmal ein paar billige Straight-to-DVD oder VHS-Produktionen. Man stößt sich die Hörner ab, man lernt auch ein Timing besser kennen oder auch ein Gespür für solche Sachen. Und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Entwickler ist, der jetzt wo kein Potenzial vorhanden ist. Und gerade was, wie du sagtest, was die Atmosphäre und das Setting angeht, das ist schon cool. Es gibt auch einige gute Beispiele, auch im Filmbereich, Deathwatch zum Beispiel, die auch in, also Horror und Schützengräben oder Kriege mit Schützengräben auch so thematisieren und das funktioniert auch. An sich ist das ein cooles Setting dafür auch, ja. Wobei, also ich sehe es immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, der Krieg an sich ist schon so grauenhaft und so voller Groll. Da ist dann immer die Frage, braucht man da noch dieses Horrorsujet oben drüber? Ne? Also die Realität an sich ist schon horrormäßig genug, finde ich, ja.
Ja, also der Typ, der sitzt auf jeden Fall schon in seinem nächsten Spiel. Ich habe gerade mal geguckt, das heißt The Voidness, Gedankenstrich Horror Survival Game. Das erscheint sogar schon bald, nämlich am 17. März 2023. Und das ist ein Spiel, ein Sci-Fi-Psychological-Horror-Game, in dem das Gimmick so ein Scanner ist, so ein Umweltscanner, mit dem man Umgebung scannen kann. Aber, und da steht schon in der Spielbeschreibung, don't breathe as they are listening and watching. Also im Grunde wahrscheinlich wieder ein ähnliches Spiel. Man muss Dinge scannen und aufpassen, dabei nicht erwischt zu werden von Monstern, die rumlaufen. Mal gucken. Also vielleicht ist es ja, weißt du, ist das Ergebnis einer steilen Lernkurve? Ja.
Ja, ich sehe schon die ganzen Jumpscares vor meinem geistigen Auge, wenn
Ja.
ich irgendwas scanne oder so und dann von der Seite oder von oben oder von unten. Aber ja, ich meine, ich hatte ja eben vorher noch gesagt, hier, man weiß ja nie, kann ja durchaus auch sein, dass da auch eine Lernkurve dabei ist. Deswegen, das kann ja dann der Durchbruch sein. Dann haben wir immerhin eines seiner frühen Werke auch schon besprochen, ja.
Ja, genau. Es gibt noch sogar noch eins, das wäre auch mal interessant. Da dachte ich kurz, ob wir das schon besprochen haben. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Und zwar heißt das The Backrooms 1998 Found Footage Survival Horror Game. Ein Backrooms-Spiel in den 90ern. Das dachte ich kurz, haben wir schon mal gespielt, haben wir aber nicht. Das gibt's schon, das könnte man auch mal noch mal angucken, um quasi die Arbeit, das Portfolio von Steelgrill mal zu vervollständigen, aber ganz ehrlich, gerade reicht's mir mit ihm. Also jetzt hätte ich Lust wieder auf einen.
Aber ist das im Kontext von den Backroom-Spielen, die wir auch behandelt haben? Also da
Ja,
gehört das mit dazu?
genau, ich glaube, das lehnt sich an diesen Mythos der Backrooms an,
Ah,
aber hat
okay.
nochmal so einen eigenen Twist, so einen Spät-90er-Twist.
Du hast mitgekriegt, dass dieser junge Kerl, der diese Backroom-Filme gemacht hat und da auch im Internet so eine Popularität bekommen hat, dass der hat eine große Produktionsfirma hinter sich, das wird jetzt verfilmt, The Backrooms. Hast du das mitgekriegt?
Das habe ich mitbekommen, ja.
Ja.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, Sie werden auch unseren Podcast hier und da mal einblenden, weil wir haben ja da guten Input auch da
Ja,
gelassen. Ja,
da bin ich sehr gespannt,
cool.
ja.
Nee, ja, aber ich bin jetzt vor allem gespannt, zum einen, was die Leute zu sagen haben über Trenches oder das, was wir über dieses Spiel gesagt haben und auch, welches Spiel wir als nächstes uns vorknöpfen werden. Vielleicht mal wieder eins, das
Was
ja
gut
auch
ist, ja.
einfach, ja, genau. Ja,
Vielleicht,
nee, so schlimm war es ja nicht.
ich habe schon gesehen, ich habe noch nicht reingeschaut, bei YouTube sind natürlich, du kennst das, Anfang des Jahres gibt es ja immer das sind die großen 25 Horrorspiele, die dieses Jahr
Ja.
erscheinen. Vielleicht finden wir da ja was, ja.
Vielleicht finden wir da was. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge von Gänsehaut. Bleibt uns gewogen, wir wiegen zurück. Vielen Dank, wir winken euch. Bis dann.
Bis denn, ciao.